Dankeschön. Meine Zeit, mein Leben, alles liegt in seinen Händen. Und wenn ich das weiß und sicher bin, dann habe ich keine Angst. Und da bin ich auch jetzt hier bei meinem Thema. Warum hast du Angst? Warum fürchtest du dich? Weißt du nicht, dass ich alles in meiner Hand habe? Sagt der liebe Gott, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich möchte hier heute weitermachen an meinem Thema von gestern. Ich bin gestern nicht fertig geworden. Da habe ich das Thema so groß und umfangreich, dass man das gar nicht in einem Abend ausschöpfen kann. Ich habe einen guten Gott. Mein Gott ist Christ geworden, nicht mehr dieser alttestamentliche Gott vom Berg Sinai, sondern ich habe einen Gott von Golgatha. Jesus Christus ist mein Gott, mein Heiland, mein Retter. Er liebt mich grenzenlos und das ist die Liebe Gottes. Meine Zeit liegt in seinen Händen. Der Heiland hat am Kreuz ausgerufen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und da war er gut aufgehoben. Und ich darf meinen Geist in Jesu Hände befehlen. Er ist mein Fürsprecher, er ist mein Retter, er liebt mich grenzenlos. Er ist nicht mehr dieser böse Gott von Sinai. Du sollst, du musst, du darfst nicht, du kannst nicht und so weiter. Da kriegt man richtig Angst und Schrecken. Da kriegt man Angst und Schrecken, wenn man das alles nur hört und sieht, was Gott alles macht. Ja, ganze Völker werden ausgerottet.
Du hörst es auch schon. Also, naja, dann schau dich aus.
Dann schau dich aus. Du hörst das Rauschen. Wir haben Lüftungsanlage und wir müssen das irgendwie hinkriegen. Aber ich habe so einen Schal aus Indien mitgebracht, so ich kann meinen Schweiß abwischen. Alles klar, mein Bruder, ich danke dir und ich mach weiter. Wir haben einen guten Gott. Halleluja. Und der Teufel ist ein schlechter Teufel. Und was ist Gott? Und so weiter. Und ich möchte nicht von diesem alttestamentlichen Gott predigen. Es ist gut, dass wir den kennen, dass er streng ist, dass er ein verzehrend Feuer ist. Das wissen wir alles. Wenn ich das nicht wüsste, wüsste ich nicht, warum soll ich mich bekehren? Aber hier, wir haben freien Willen, können uns entscheiden, für oder gegen Gott. Ich muss keine Angst haben. Ich kenne Jesus. Halleluja. Und während wir so bei der Bibellese waren in meiner Familie einmal, und dann hat hier einer meiner Kinder gesagt, als wir gelesen haben, wie viele Leute da gestorben sind, so im Alten Testament hier, dass er ganze Völker hinrichten ließ, dann sagte Papa, das war Gott, bevor er Christ geworden ist. So grausam, so brutal. Ja. So ein halber Teufel, dieser Gott. Jehova, in der Bibel, was wir da haben. Die Menschen haben Angst gehabt, sogar seinen Namen auszusprechen. Der Berg Sinai, da kein Tier durfte nicht berühren. Und wenn ein Tier den Berg berührte, wurde er auch gesteinigt. Ja, dieser Teufel, dieser alttestamentliche Gott und so weiter, der hat so viel Schaden diese Welt angerichtet. Der hat zuerst die Menschen geschaffen und sie geliebt. Die sollen mir mein Ebenbild sein, die sollen mir dienen, die sollen mit mir Gemeinschaft haben. Und dann jagt er sie fort. Und dann massenweise sterben Leute, werden ausgerottet. Und im Alten Testament, in der Geschichte, auch in der klassischen Geschichte hier, dann wenn man von Gott redet, der stärkt die Politiker. Aber die Mutter Maria hat gebetet und er stößt die Mächtigen vom Thron. Ja, und Jesus kam und er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt, so dass der Herr Jesus auch für die Armen, für die Schwachen, für die Kranken, für die Gebrechlichen ist. Das war im Alten Testament nicht bei Gott so. Da war nur der Gesunde, der Starke, der Auserwählte, der Jude. Für die war der liebe Gott und für die anderen war er nicht da. Jesus hat den alten Judengott entmachtet und hat uns einen Gott gegeben, der christlich ist, der liebevoll ist, der barmherzig ist, der gütig ist, der zugänglich ist. Im Alten Testament konnte der Mensch nicht sagen, aber lieber Vater. Aber jetzt im Neuen Testament und durch den Heiligen Geist können wir sagen, aber lieber Vater. Wir haben einen ganz anderen Zugang zu Gott. Aber Daddy, Papi, was auch immer ist. So, im Alten Testament, da war Gott nur für die Auserwählten, für die Exklusiven. Und alle anderen Rassen haben für ihn gar nicht existiert. Ja, und jetzt kann ich Daddy sagen, Papa. Und ich kann, wenn ich Not habe, zu meinem Vater nachts kommen und auf den Schoß springen und sagen, Papa, ich habe Angst, draußen blitzt und donnert. Ja, das erzählt der junge Bodelschwing, als er Angst gehabt hat. Und als hier im Lobetal, da hat es gedonnert und geblitzt. Und dann ist er nachts zu seinem Vater in die Studierstube gesprungen und sagt, Papa, ich habe so Angst. Dann hat der Papa in den Arm genommen, Junge, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin da. Und das ist jetzt der wahre Gott. Jesus hat dem lieben Gott ein wahres Gesicht gegeben, dass wir Gott sehen, ich bin da, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ja? Jesus hat uns ja diesen alten, alttestamentlichen Gott entmachtet, den Gott von Sinai, von diesem heiligen Berg, ja, wo diese Gebote gegeben hat, du sollst nicht, ist sowieso fraglich, wer hat die Gebote gegeben, hat Gott die Gebote gegeben? Nein, in meiner Bibel heißt es, die Engel haben die Gebote gegeben. Welche Engel waren das? Ich bin überzeugt, das waren auch ein paar schlechte Engel mit dabei. Die haben, und selbst die Engel konnten die Gebote nicht erfüllen und aushalten. So, Jesus kam und deshalb hat er uns eine Erlösung gebracht. In 1. Samuel, da lese ich hier, dass Gott dem Saul befohlen hatte, du sollst die ganzen Amalekiter vernichten mit, ja, nicht einmal Babys sollst du übrig lassen. Wie schrecklich, verstehst du? Was kann so ein Baby, dass er jetzt ein Amalekiter ist? Was kannst du, dass du ein Deutscher bist? Verstehst du? Was kannst du, dass du Russe bist vielleicht oder ein Amerikaner oder ein Indianer? Was auch immer, ja. Und er hat hier befohlen, auszurotten. Da heißt es so, zieh nun hin und schlag den Amalek und vollstreck den Bann an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe und Kamele und Esel. Also radikal, was kann so ein Esel dafür, dass er jetzt im Stall bei einem Amalekiter ist? Der kann nichts dafür. Und das war dieser grausame Gott des Alten Testaments, dieser Judengott. Ja, so war Gott so schrecklich, sogar Säuglinge, ja, lässt er umbringen. Also schlimmer geht's nicht mehr. Und das, ja, das hat er bei der Landeinnahme den Juden befohlen. Schont nichts, radikal geht davor. Und das machen die Juden bis heute noch gegen die Palästinenser in aller Liebe. Versteht, in aller Liebe. Die machen ja gegen die Palästinenser und gehen brutal vor, weil Gott befohlen hat. Verstehst du? Die orthodoxen Juden insbesondere. Und das ist nicht der gute, liebe Gott, mein lieber Vater. Zu dem kann ich nicht aber Vater sagen. Ich muss stramm stehen, zittern. Ja, wer kann vor Gott bestehen? Niemand. Vor dem alttestamentlichen Gott kann kein Mensch, nicht mal Jesus konnte vor ihm bestehen. Der hing am Kreuz, hat sein Leben gelassen. Deshalb fürchte dich nicht, hat Jesus immer wieder gesagt, wenn er Menschen begegnete, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Es passiert nichts. Gott ist ein Gott der Liebe. Ja, er ist ein guter Gott. Er hat uns versöhnt und gestern sprach ich von der Versöhnung. Gott hat sich selbst versöhnt in sich selbst. Ja, durch Jesus Christus und der Heilige Geist hat mitgemacht und Gott wurde besänftigt und beruhigt. Reg dich nicht auf, Papa, hat der Heiland gesagt. Ja. Und deshalb, Gott ist, hat sich bekehrt. Gott ist fromm geworden. Gott ist lieb geworden. Ja. Hat die Versöhnung gebraucht und Jesus hat diese Versöhnung gebracht. Sonst wäre immer noch bis heute der Teufel, der Bösewicht, der nichts durchgehen lässt. Die beleidigte Leberwurst, verstehst du, wie hier, ja, beleidigt, gekränkt. Der hat von dem Baum gegessen, von meinem Baum, was ich nur für mich allein vorbehalten habe. Der alttestamentliche Gott der Juden und so weiter, ist alles andere als liebenswürdig, als sanftmütig und demütig, so wie der Heiland war. Jesus hat uns einen anderen Gott vermittelt, als wir im Alten Testament kennen. Ja, zwar hat Gott das Volk Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei geführt, hat ihnen Gesetze gegeben. Die Frage ist nur, von wem? Engel brachten diese Gesetze und bevor diese Gesetze die Erde erreichten, wurden sie zertrümmert. Und Moses musste extra ganz neu diese Gesetze schreiben. Und wegen diesem goldenen Kalb und weil sie da um den Kalb rumgetanzt haben, die Israeliten, starben 3000 Menschen, wurden niedergemetzelt, dir nichts, mir nichts, von den Leviten damals. Ja, bei der Gesetzgebung. Und dann am Pfingsten, das ist das Schöne, am Pfingsten haben sich 3000 Menschen bekehrt, kamen das 3000 Menschen in den Himmel, haben sich taufen lassen. Ganz anders. Also der neutestamentliche Gott ist total anders. Dem möchte ich begegnen und dem bin ich begegnet und den kenne ich und von dem predige ich und zu dem lade ich auch die Menschen ein. Ja, wenn du das Alte Testament liest, dann geht es genauso wie meinen Kindern. Papa, aber das war Gott, bevor er sich bekehrt hat, bevor er Christ geworden ist. Ja, bevor ja er Liebe geworden ist, von dem, was wir im Neuen Testament lesen, Gott ist die Liebe. Das war er schon immer. Aber durch den Sündenfall ist er grantig geworden, beleidigt. Und ja, hat gesagt, weg mit euch, weg mit euch. Gott reute, dass er Menschen gemacht hat. Also Gott hat bereut, dass er Menschen gemacht hat. Das ist schrecklich. Das zerstört sein Händewerk. Und er kennt keine Gnade und keine Barmherzigkeit, wie hier beim Amalek. Ratzeputz, alles ausvernichten. Vor dem Gott musst du Angst haben. Und deshalb predige ich hier, hab keine Angst. Warum hast du Angst? Wenn du Jesus kennst, brauchst du keine Angst zu haben, weder vor einem Erzengel noch vor dem lieben Gott. Du kannst sagen, aber Papa, aber Gott. Verstehst du, lieber Papa? Und Jesus lehrt uns beten extra. Ich soll ganz anders beten, nicht so wie der Jude. Allmächtiger, großer, starker, heiliger Gott, verzierend Feuer. Nein, ich darf unser Vater sagen. Mein Vater, Daddy, du bist jetzt mein Vater. Ich bin deine Hände Werk. Gott sei Dank. Jesus kommt hier ins Spiel. Und der Gott der Rache wird der Gott der Gnade. Halleluja, der Barmherzigkeit. Er wird sanft und voller Verständnis. Und das ist das Großartige für mich. Seit Jesus ist Gott kein Teufel mehr. Dass die Völker hasst und die Völker vernichtet. Seit Jesus kann ich sagen, Daddy. Und seit Jesus ist Gott nicht mehr ein Paragraphenreiter. Hier steht's geschrieben, das musst du tun, ganz genau, da und da. Nein. Wenn du das nicht tust, gehst du auch nicht verloren. Passiert auch nichts Schreckliches, ja? Und die frommen religiösen Menschen, die diesen Jesus nicht kennen, und ich mache einen Unterschied, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, alles andere ist Bluff. Wenn du nur Gott kennst, ohne Jesus, dann musst du Angst haben, dann musst du zittern, da darfst du gar nicht in die Augen Gott schauen, da musst du immer Kopf runter, verstehst du, und auf die Erde schauen oder auf den Boden hinfallen, wie bei den alten Perserkönige, und dann warten, bis er sagt, steh auf, bitte. Ja. Wenn du das weißt, dass Gott ein anderer Gott geworden ist, also Christ geworden ist, dann willst du dich nicht mehr mit Leuten abgeben, die Wortklauberei haben, Haarspalterei betreiben und Krämerseele sind und so weiter, die ein so kleinliches und kleinkariertes Wesen haben. Du weißt, mein Gott ist ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott. Das war er schon immer. Aber wegen dem Sündenfall ist er das nicht sein können oder konnte nicht mehr sein. Noch eine kleine Geschichte aus 2. Könige 2, Vers 23. Da spielen kleine Kinder und da kommt der Prophet da hinten vorbei. Verstehst du? Hat seinen Hut nicht auf oder seine Mütze nicht auf. Glatzkopf! Glatzkopf, komm runter, Glatzkopf! Schreien die Kinder, so spielen, verstehst du? Die haben den alten Propheten gesehen und schreien Glatzkopf. Verstehst du, weil er Glatze hatte? Was kann ein Mensch, wenn er Glatze hat? Nix. Auch wenn er alter Mann ist. Ja, und da lese ich hier in dieser Geschichte Elias. War ein Prophet und ein Wundertäter und so weiter. Und da dieser Elisa verfolgt ihn und sagt, ich will die doppelte Portion deiner Kraft haben. Und da kommt er jetzt hier nach Bethel. Da heißt es, und er kam nach Bethel. Und dann schrien die Kinder, Glatzkopf, Glatzkopf. Und dann hat er in den Wald reingerufen, Bären, kommt und frisst die Kinder. 42 Kinder, die nur den Mann beleidigt haben, weil er eingeschnappt war. Ein Glatzkopf, das sie gesagt haben. Ja, und 42 Kinder wurden aufgefressen. Was können dumme Kinder, wenn die einen Mann sehen mit Glatze, dass sie sagen, Glatzkopf, komm runter. Aber du siehst, heilige Männer wurden sogar beleidigt. Und so beleidigt war auch der liebe Gott des Alten Testamentes. Kranke und so weiter. Die hätten zu Gott gar nicht kommen können. Im Alten Testament, ich bin froh, dass ich nicht im Alten Testament lebe. Dass ich durch die Gnade Gottes im Neuen Testament bin und dass ich Jesus kenne. Im Alten Testament hätte ich keine Chance gehabt. Da, wenn jemand krank war oder hässlich ausgesehen hat, X-Beine, O-Beine hatte, abstehende Ohren hatte, der durfte nicht mal ins Allerheiligste gehen, der durfte Gott gar nicht dienen. Ja, lies mal die Bibel. Ich kann dir diese ganzen Bibelstellen dazu nennen und es ist schrecklich. Viele dürften gar nicht Gott dienen, weil sie vielleicht so und so sind. Hast du einen kleinen Fehler, ein Handicap, eine Behinderung oder so, bist du sofort ausgeschlossen aus den Segnungen. Und das ist im Neuen Testament nicht. Jesus geht sogar zu den Aussätzigen, zu den Blinden, zu den Lahmen und heilt sie. Jesus hat Gnade und Barmherzigkeit. Das ist der Gott des Neuen Testaments, der Gott der Bibel. Damals im Alten Testament wurdest du aus dem Volk ausgeschlossen, wenn da was nicht stimmte. Wenn ein Mann einen unförmigen Hoden hatte, dann musste er gesteinigt werden, damit er sich nicht weiter vermehrt. Ja. So haben sie die Leute behandelt. Lies 4. Mose, Kapitel 21, Vers 17. Da stehen die Haare zu Berge. Ja? Denn hier heißt es, keiner, der an irgendeinen Fehler hat, ist ihm erlaubt zu treten vor dem Herrn. Er sei er blind, lahm oder hat eine seltsame Nase, eine abstehende Nase oder zur Himmelfahrtsnase, was weiß ich, eine seltsame Nase mit einem oder sonst noch was oder ist er an einem Fuß oder an einer Hand gebrechlich oder höckrig, ist er und so weiter, hat er zu viel Haare auf der Brust, verstehst du, oder sonst zu stark behaart ist, der hat keinen Zutritt bei Gott. So kleinkariert war Gott des Alten Testaments. Also Gott sei Dank, dass ich diesen Gott nicht mehr kenne und ja nicht mehr dienen muss. Den kann ich stehen lassen. Ja, durch Jesus Christus kann ich diesen Gott stehen lassen. Eine andere Geschichte. Eigentlich die Kananiter wurden vertrieben, weil sie Kinderopfer hatten. Und was macht dieser Gott mit Abraham? Abraham, ich will, dass du den Sohn, den du besonders liebst, mir opferst. Ja, und jetzt pass auf, was da passierte. Und das ist nicht der liebe Gott gewesen, der von dem Abraham seinen Sohn opfern wollte. Denn nachdem Abraham sich bewährt hat und gesagt hat, Gott, ja, wenn du gesagt hast, wenn ich das nicht verstanden habe, ist okay, ich werde meinen Sohn opfern, ich gehorche meinem Herrn, meinem Gott, und dann zieht er das Messer und dann sagt die Stimme in dritter Person, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst. Verstehst du? Das war nicht der liebe Gott. Kannst die Bibel studieren und so drehen und wie du willst, verstehst du, du wirst immer wieder auf den Punkt kommen. Nun erfahre ich die Wahrheit. Und Abraham bekam von Gott den Auftrag, den Sohn zu opfern. Und das war nicht Gott. Dieser Gott des Alten Testaments, wie er den vielen Menschen erscheint, erscheint als ein Lügner. Und mein Gott lügt nicht. Wenn Gott ein Wort sagt, dann stimmt es. Dann ist die Wahrheit. Aber hier hat er gelogen. Und nun erfahre ich die Wahrheit. Du siehst, der hat die Menschen reingelegt. Dieser Gott hat gelogen. Die Adam und Eva wurden reingelegt. Verstehst du? Die Menschen wurden laufend reingelegt. Das war Gott. Das war kein Gott. Ja. Und wir lesen noch weiter hier. Die beiden sammelten Holz auf dem Weg hier. 1. Mose 22, kannst du die ganze Geschichte durchlesen. Und dann kannst du forschen. Hat das Gott gesagt oder hat es Gott nicht gesagt? War es Gott oder war es nicht? Für mich war es nicht dieser Gott der Bibel, der Gott der Wahrheit, der Gott des Lichtes, der Gott der Liebe, der Gott des Lebens. Ja. Und dann geht hier und dieser Isaac, den er opfern sollte. Und als sie kamen an die Stätte, die Gott ihm gesagt hatte, also Berg Moria, baute Abraham da selbst einen Altar und legte das Holz da drauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn drauf, aber auf dem Altar und so weiter. Und dann reckte er seine Hand aus und fasste das Messer bei der Hand und so weiter und wollte seinen Sohn schlachten. Ist das nicht grausam? Seinen Sohn, auf den er so lange gewartet hat und ja, die Verheißung, die er festgehalten hat, der sollte geopfert werden. Was soll das ganze fromme Theater? Was soll das? Ja, gewisser Gang gibt es fromme, ich kenne, ich weiß, ich kann darüber eine Predigt haben, das ist ein Hinweis auf Jesus, er ist der Stellvertreter, der für uns dann geopfert wurde. Da ist ein Bock, nimm den Bock und schlacht das. Ja, Leute werden in Angst versetzt, wenn meine Kinder solche Geschichten lesen und hören, die sagen, Papa, diesen Gott möchte ich nicht haben. Diesem Gott möchte ich nicht dienen, der keinen Spaß versteht, der hier die Leute in den Tod treibt oder was auch immer ist. Im Alten Testament, wenn da ein Mensch am Sabbat Holz gesammelt hatte, lies mal die Bibel, der wurde mit dem Tod bestraft. Stell dir vor, du musst heizen und du sammelst Holz. Was auch immer sei. Man musste die 10 Gebote perfekt halten. 4. Mose Kapitel 15, Vers 35 und so weiter. Der Mann soll des Todes sterben und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen deswegen, weil er am Sabbat Holz gelesen hat. Es gibt Heuchler bei den Juden. Ich bin bei einem frommen, selbsternannten Juden hier in Jerusalem einmal und dann sage ich ja, wo ist deine Synagoge? Und er beschreibt dir, wo seine Synagoge ist. Aber nur, eigentlich in der Bibel steht es, du darfst nur 1200 Meter laufen, bis zu deine nächste Synagoge, sollte um die Ecke sein. Dann sagt er, ich fahre mit dem Auto hin, bis kurz wo die Straße zur Synagoge einbiegt, und dann steige ich aus und dann laufe ich zu Fuß die Strecke. Verstehst du? Ist doch Heuchelei. Verstehst du? Oder wenn der Jude verreist, dann sollte nur so weit gehen, am Sabbat so und so weit, und dann nimmt er seinen Esel, füllt mit einem Wasserschlauch und setzt es drauf, dann du darfst auf dem Wasser gehen, egal wie weit. Weißt du, Gott der Kompromisse. Vergiss das ganze fromme Theater des Alten Testamentes. Bei diesem Gott, da bist du nicht aufgehoben, da bist du ein Todeskandidat. Und all diejenigen, die während der 40-jährigen Wüstenwanderung sich bis an diesem schäbigen Manna aufgeregt haben, Manna morgens, Manna am Mittag, Manna am Abend, Manna am Nachmittag, so Teezeit, verstehst du? Immer Manna, Manna, Manna. Und da lese ich in 4. Mose, Kapitel 21, Vers 5 und folgende Verse. Unsere Seele ekelt, lieber Gott, immer nur Manna. Ja, diese Speise ist nur mager, da ist nicht viel drin, da ist kein Fleisch, nix. Ja, und da sandte der Herr feurige Schlangen unter ihnen, dass das Volk gebissen wurde und dass sie starben. weil sie ein bisschen gemotzt haben, sich aufgeregt haben. Gott, hast du nicht was anderes? Hast du auch nicht mal irgendwie Kuchen oder dergleichen? Ja. Und dann mussten 250 Israeliten aus der Familie Korah sterben, 4. Mose 16, Vers 31, weil der gesagt hat, lieber Gott, und es war ein Priester, ein Levit. Und warum ist das so? Verstehst du, das ist doch nicht gerecht. Wenn das Volk um Brot bitten, gib ihnen Brot. Verstehst du, gib ihnen was anderes. Und dann gab es Leute in 4. Mose 16, Vers 41, da lese ich weiter, die dann mit der Rotte Korah zusammengearbeitet haben und das zu denen gehalten haben, diese Partei ergriffen. Das sind 14.700 Israeliten umgekommen. Ist das der Gott der Liebe? Ja, ich provoziere. Ich will dich zu Jesus führen. Ich will dir Jesus schmackhaft machen. Über Jesus geht gar nichts. Er ist vollkommen, er ist heilig. Ja, später lese ich da, weil da die einige Juden da mit ein paar moabitische Mädels Sex gehabt haben oder sich verheiratet haben und sich freuten an diese Moabiterinnen. Da wurden 24.000 Juden im Gottesauftrag getötet, hingemetzelt. Ist das nicht schrecklich? Sogar vom auserwählten Volk. Ist das Gnade? Ja. Auf Gottes Befehl, 4. Mose Kapitel 25, Vers 1. Lies mal diese Verse. Das passierte da, als wir diese Stelle lasen. Das war Gott, bevor er Christ wurde. Meine Kinder haben gesagt, Papa, an so einen Gott möchte ich nicht glauben. Und er sagt, ich auch nicht. Ich auch nicht. Später lesen wir, ja, dass da einige Menschen, Israeliten, nicht Heiden, verstehst du, von Heiden können wir was anderes sagen noch, aber nicht die Heiden, sondern Israeliten, das Volk Gottes, die wollten wissen, was ist in dieser Bundeslade drin, die haben mal reingespickt, verstehst du, die wollten sehen, wie sehen die Tafeln aus, die Gott mit seinem Finger geschrieben hat, das waren nicht diese Tafeln, das hat der Moses nachher später nochmal schreiben müssen, das war nicht, und da mussten über 50.000 Menschen sterben, von Gott aus hingerichtet, das ist dieser Gott, dieser feuerverzehrender Gott. Und jetzt ist Jesus gekommen. Jetzt ist Jesus, der ist für mich in den Riss gegangen. Und ich verstehe, er ist Gott als richtig, wenn ich Jesus verstehe, wenn ich Jesus annehme, wenn ich zu Jesus komme, ich verstehe jetzt Gott. Und jetzt kann ich zu diesem Gott des Alten Testamentes, der er nicht mehr ist, kann ich sagen, aber lieber Vater, mein Papi, ja. Ohne Jesus wird Gott ein schwieriges Thema. Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Bis heute kommen wir an diesem Problem nicht vorbei. Er hat es ja zugelassen. Hätte verhindern können. Ja, er hätte es verhindern können. Der Gott des Alten Testaments ist grausam. Doch mein Gott ist total durch Jesus Christus anders. Er ist ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte. Ja, ihm kann ich vertrauen. In seine Hände würde ich mein Leben reinwerfen und sagen, hier, mein Gott, ich danke dir, dass ich dich habe. Aber diesem Gott im Alten Testament, da würde ich einen großen Bogen machen, würde ich umgehen. Durch Jesus ist er jetzt der Gott der Liebe. Ja, durch Jesus würde jetzt der liebe Gott nicht einmal einer Fliege was machen. Ja, verstehst du, da würde er das nicht mehr machen. Der Gott der Juden wurde gekreuzigt. Ja, aber stand es am Kreuz ganz groß. Deshalb kamen auch diese hohe Priester. Sag, Pilatus, schreib was anderes hin, aber nicht Jahwe. Verstehst du? Dieser Jahwe wurde am Kreuz gekreuzigt. Jesus von Nazareth, König der Juden. Jetzt musst du keine Angst mehr vor Gott haben. Jetzt kannst du dich freuen, wenn du in seine Hände fallen kannst. Jetzt kannst du dich verabschieden und sagen, ich gehe heim zu Gott, zum Gott der Liebe. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 und folgende Verse lesen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Das ist die Liebe Gottes in diese Welt gesandt, damit wir alle durch ihn leben. Keiner muss mehr sterben. Keiner wird mehr gesteinigt. Ja, keiner wird jetzt hingerichtet. Keiner wird mehr gehängt. Keiner wird mehr gekreuzigt. Darin besteht die Liebe Gottes, dass wir von ihm geliebt worden sind und versöhnt sind mit unseren Sünden. Die Handschrift, die gegen uns stand, ist zerrissen. Jesus hat sich nicht leicht gemacht. Ja, er kam zu uns und ja, er kam Gott zum Trotz. Vater, ich gehe in diese Welt. Ich will nicht, dass das, was du aufgebaut hast, dass alles zerstört und vernichtet wird. So kann Gott Jesus geredet haben, kann argumentiert haben. Ich gehe rein und so weiter und ich durchbreche die ganzen Tabus. Ich heile am Sabbat und Jesus hat nur fast ausschließlich am Sabbat geheilt. Und den Sabbat gebrochen. Deshalb wollten die auch die Juden ihn steinigen. Ja, er ging zu den Aussätzigen, zu den Krüppeln, zu den Behinderten, ja, zu den Menschen, die in Sünde gefallen waren. Er hat die Sünde ihnen vergeben, hat nicht gesteinigt, die Ehebrecherin, wen auch immer. Schau doch die ganze Geschichte an. Der Herr Jesus hat sich um die Leute gekümmert und den jüdischen Perfektionisten zum Trotz, das ist, der will Gott sein. Und Jesus sagt, ja, ich bin Gott. Er hat nicht wörtlich gesagt, ich bin gekommen, sagt er, um Leben und volles Genüge den Menschen zu bringen. Ich bin gekommen, um den Menschen das zu geben, was sie gesucht haben, was sie suchen. Er liebte die Menschen bis zum Schluss. Er gibt dem Judas einen Kuss und sagt, lass diese gehen. Nehmt mich, ich bin's. Nehmt mich. Macht mit mir, was ihr wollt. Jesus waren Menschen wichtiger als der Tempel, als der fromme Gottesdienst, als die Gesetze Gottes. Ihm waren die Menschen wichtiger. Und deshalb, wenn wir Kinder Gottes sind und Christen sind, uns sollten die Menschen wichtiger sein als irgendwelche Kirchen, Gottesdienste oder Veranstaltungen und Konferenzen oder Bibelwochen. Er stirbt lieber selber am Kreuz, als den Juden noch irgendwo beizugeben oder einer von ihnen zu werden. Denen wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Ich gehe durch die Tiefen, bin bereit. Ich fliehe nicht, ich laufe nicht weg von der Sache. Und er gibt uns den wahren, lebendigen Gott, der Gott schon von immer, vor Ewigkeit hier war, vor Grundlegung der Welt sogar, für mich, der hat mich gewollt. Ich habe nicht in diese Welt kommen wollen, verstehst du? Aber der hat mich reingeworfen und jetzt bin ich da. Und Gott sei Dank, es gibt Jesus. Ja, und ich muss keine Opfer mehr bringen, kein Tieropfer, keine Menschenopfer, nicht mal finanzielle Opfer, verstehst du? Gar nichts, ich muss nur einfach ihn annehmen. Und wie viele Jesus aufnehmen, der eine Gabe macht, Kinder Gottes zu werden, zu dem Ursprung zurückzukommen, das, was Gott eigentlich wollte am Anfang, was nachher nur noch verdreht, verdorben wurde und versaut wurde. Ja, und ich habe jetzt keine Schwierigkeiten mehr, Gott zu begegnen. Egal, wo ich ihn treffe, auf der weiten Flur oder im Sterbezimmer, egal. Ja, mein Gott ist ein Gott der Liebe jetzt durch Jesus Christus. Alles andere sind Götzen und Dämonen für mich. Alle anderen Götzen, Gottesbilder, was die Menschen haben. Er ist jetzt ein Gott der Liebe. Ich kann ihm nahe treten. Ich kann so wie der Bube schwingt, dem Papa auf dem Schoß springen und aber lieber Vater sagen, Daddy, ihr habt Angst. Ja, mein Thema ist hier. Warum hast du Angst? Du hast ein falsches Gottesbild von der Synagoge oder von der Kirche oder von der Moschee. Die haben alle nur den strengen Gott, der nur verbietet den Menschen das Leben, versauert und vermiest. Gott hat seinen Sohn geschickt und dieser Sohn Jesus Christus ging freiwillig, damit wir leben, damit wir jubeln, damit wir jauchzen, damit wir uns freuen, damit wir gerne nach Hause kommen. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 noch einmal. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt sandte und durch ihn wollte das Leben schenken. Weißt du, da erfüllt sich Gottes Anliegen, Gottes Bedürfnis. Das wollte immer sein, nur das eine ist versaut worden durch den Satan, durch die satanische Seite. Ja, die satanische Verse, verstehst du, wir haben da auch vom Islam satanische Verse, da wollten sogar den Mann kreuzigen und lynchen. Ja, und wir haben auch satanische Verse im Alten Testament, in aller Liebe. Schau Jesus an, wie er den Menschen geholfen hat, die sogar verzweifelt waren, die niemand hatten. Er hat niemand verdammt, niemand verflucht, niemand fallen lassen, niemand aufgegeben. Das Evangelium, beziehungsweise das Neue Testament, steckt voll von Geschichten, wo Jesus sich der Menschen erbarmt. In aller Liebe, Jesus trifft da uns in die Quere, kommt in die Quere und erbarmt sich. Was fehlt dir, was brauchst du? Da kommt doch die Mutter und weint den Jüngling von Nein. Verstehst du? Und Jesus kreuzt diesen Leichenzug und sagt, Mutti, wein nicht. Und weckt den Jungen auf. Das war ihr einziger Sohn. Der wird aufgeweckt. Ja. Hier im Neuen Testament findest du nicht einmal die blasseste Spur von der Grausamkeit Gottes. Er ist nur grausam jetzt an Jesus. Hat seine ganze Wut, seinen ganzen Zorn ausgelassen. Nicht mehr an die ganze Menschheit. Nicht einmal an einen einzigen Menschen. Jesus ist das Opfer Gottes gewesen. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und seit Jesus ist Gott ein Gott der Liebe, ein Gott des Lebens. Nach Lukas 7, da diesen Jüngling von Nein, der weckt ihn auf. Mutti, wein nicht, sei ruhig. Was für eine Szene. Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Jesus, ein barmherziger Gott, unterbricht diesen Trauerzug und er unterbricht den Trauerzug auch in unserem Leben hier. Die ganzen Grausamkeiten, was die Welt erlebt und so weiter. Den Menschen werden die Liebsten genommen. Da stehen sie da, was sollen sie machen? Mutti weinigt. Bruder weinigt, Schwester weinigt, ja. Geht hier am Grab, da stinkt schon dieser Lazarus und weckt ihn auf, damit Maria und Martha beruhigt sind. Die Bibel sagt, und gerade bei diesem Jüngling von Nein, und es jammerte ihn, als er sah, wie diese Frau weint, ich habe jetzt niemanden, mein Mann ist tot, ich bin Witwe, wie geht mit meinem Leben weiter? Und dieser Junge, das war, was meine Hoffnung war, meine Hoffnung ist mir genommen worden, und Jesus jammerte der Sache hier, sein Herz brach zusammen, sagt, das kann ich nicht, ich kann nicht weitergehen, ich kann jetzt nicht Wunder wirken, ich muss hier dieser Frau helfen, Junge, steh auf. Jesus unterbricht diesen Trauerzug, tritt in die Quere, berührt den Jungen und gibt den Jungen der Mutter zurück. Hier steckt mehr als nur ein Happy End. Hier steckt mehr als nur irgendwie irgendein Vorfall, so nette Geschichte oder Nachgeschichte. Hier ist Gott Christ geworden. Halleluja. Hier zeigt sich das Wesen Jesu, das Wesen Gottes durch Jesus Christus. Ich bin in diese Welt gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Ja, die sollen leben. Und das ist, was Gott will. Du musst keine Angst haben in dieser Welt. Wie geht's mit mir weiter? Was passiert? Ja. Auf der einen Seite der alte Gott, der uns fertig macht, Trauer, enttäuschte Hoffnungen, Hilflosigkeit und Wut und Verbitterung. Oh Gott, mein Mann, mein Junge ist jetzt tot. Wie soll's mit mir weitergehen? Ich bin aufgeschmissen. Und auf der anderen Seite steht Jesus, der Sohn Gottes. Und sagt, ich will dir Leben geben, ich will dir Zukunft geben, ich will dir Trost geben, ich will dir Heil geben, ich will dir die Liebe Gottes bringen und zeigen. Ja, hier trifft menschliche Verzweiflung und die Liebe Gottes aufeinander. Gott ist Christ geworden. Endlich mal. Halleluja. Lob und Dank. Die Liebe Gottes behält den Sieg. Seit 2000 Jahren, seitdem Jesus da war, haben wir den wahren Gott kennengelernt. Und dieser wahre Gott ist total anders, ganz anders. Und du lernst durch Jesus Gott kennen, den wahren Gott. Und ich sage euch eines, sucht nicht Gott ohne Jesus Christus. Dann findest du den Teufel. Dann findest du Verderben. Dann findest du den Tod. Dann wirst du es nicht überleben. Aber suche Jesus und sein Licht. Halleluja. Und dann erlebst du die Gottheit in der ganzen Fülle. Ohne Jesus wirst du Gott auf böse und verbitterte Art erleben, dass du sagst, nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Meine Kinder waren so frei, die haben gesagt, Papa, also da möchten wir nicht Christen werden. Ja, wir wollen mit dem Glauben der Religion nichts zu tun haben. Und ich würde auch denen auch das nicht empfehlen, mit diesem Gott weiterzumachen. Ohne Jesus wirst du nur Anklagen bekommen, nur Beschuldigungen. Ja, du bist nicht perfekt. Bei dir ist noch so viel Mangel, noch so viel Blöße. Schäm dich doch, verstehst du? Und da wirst du blamiert. Der Teufel ist der Ankläger Gottes, die dunkle Seite Gottes. Erst wenn du Jesus siehst, ja, hast du keine Angst mehr vor Gott. Oh Vater, ich will nach Hause, so schnell wie möglich. Mein Vater hat Brot die Fülle. Der wartet schon auf mich. Da werde ich nicht mehr verbittert sein, nicht mehr traurig sein. Da werde ich nur loben, preisen den Herrn. Ich werde dankbar sein und so weiter. Ich werde Gott verstehen. Und seit Jesus bin ich ein Gottversteher. Ich verstehe Gott. Ich weiß, was er da gedacht hat im Alten Testament. Wie er da war, versteht, aber das ist er nicht mehr. Durch Jesus verstehe ich die ganze Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und so hoch wie der Himmel ist, so großartig und mächtig unterscheidet sich Gott von uns. Ohne Jesus werde ich mit Gott nicht fertig, werde ich den Begriff Gott nicht erklären können, wird ein schwieriges Thema für mich bleiben. Ich werde zerbrechen und scheitern. Nur über Jesus verstehe ich Gott. Kann ich überhaupt zu Gott kommen? Er ist der Weg und niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Verstehen wir das? Deshalb ist Jesus so wichtig. Deshalb, wir sollen nicht von Gott reden und die Menschen zu Gott bringen und die Menschen zu Gott führen. Nein, wir sollen die Menschen zu Jesus führen und dann werden sie den Vater erkennen. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, das ist die Brille, wie du Gott siehst, das Fernglas, wie du Gott begreifst und erfasst. Nur über Jesus verstehen wir Gott überhaupt. Können wir an Gott glauben? Können wir Gott akzeptieren? Können wir Gott in seiner Heiligkeit aufnehmen und unser Leben aufleben? Jesus als Sohn Gottes, ein Teil der Gottheit. Ja, er besänftigt den Vater. Und ich kann mir so gut vorstellen, was da gespielt wurde in der Ewigkeit. Papa, ich gehe runter. Ich bringe alles in Ordnung, was da alles der Teufel versaut hat, was da alles passiert ist, dass du die Menschen nicht mehr magst. Ich gehe runter und mach das. Ich werde dich beruhigen, Vater. Und Gott hat, Jesus Christus hat Gott Vater beruhigt, dass der Heilige Geist sagt, ich mach mit. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen und in der Bibel heißt es, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden, der ist viel besser wie ich, der Heilige Geist, der wird bei euch sein und bei euch bleiben ewiglich. Jesus, du hast den Alten, sage ich Gott hier, den Alten beschwichtigt, du bist für uns in den Riss getreten, du stehst jetzt als Fürbitter vor dem allmächtigen Gott, ja, du hast dein Leben für uns hingegeben, du hast dich aufgeopfert. Du stiegst hinab bis in die Unterwelt, hast das Gefängnis gefangen genommen. Wie soll es jetzt uns nicht alles schenken? Durch deine Liebe, durch deine Gnade und Güte, uns wird alles jetzt geschenkt. In Hiob Kapitel 9, Vers 33, ist eine hochinteressante Stelle. Da heißt es, ja, dieser Hiob, der hat gesucht. Du weißt, was mit dem Hiob passiert ist. Der hat die Hölle durchgemacht. 9 Monate, da brennt das Haus ab, Kinder werden getötet, da wird sein Besitz geraubt, verstehst du, da kommt nachher die Frau noch, sag doch deinem Gott ab, das hat alles doch keinen Wert, was du da machst, verstehst du, gotteswürdig sein. Und dann in Hiob Kapitel 9, Vers 33, Herr, ich brauche einen Schiedsmann, und Jesus Christus ist der Schiedsmann, ohne ihn läuft die ganze Sache nicht. Ja, kein Schiedsmann ist zwischen uns, heißt es hier in Hiob, dass seine Hand auf uns beide legt, auf Gott und auf den Hiob. Ich brauche einen Schiedsmann, einen Schiedsrichter. Ja, ja, dass er seine Rute von mir nehme und sein Schrecken mich nicht mehr ängstige. Und so sollte ich reden und nicht mich vor ihm fürchten, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich brauche einen Schiedsmann. Ich habe diesen Schiedsmann Jesus gefunden. Der steht zwischen mir und Gott, zwischen Himmel und Erde. Jetzt steht er da. Jesus ist dieser Schiedsmann. Und Hiob ist erschüttert, was der Teufel alles ihm zusetzt, was ihm alles passiert, was Gott zulässt, dass er das nicht verhindert. Der hätte nur ein Wort sprechen können. So wie er gesagt hat, tasse seine Seele nicht an. So hätte er sagen können, berühre seinen Besitz nicht. Berühre das nicht, was er sich erwirtschaftet hat. Mach ihm kein Unglück, mach ihm das Leben nicht schwer. Aber nein, Gott erlaubt es, lass es laufen. Eigentlich übergibt er lebendige Gott, den Hiob, dem Teufel, mach mit ihm, was du willst, spiel mal Fußball mit ihm. Ja, so hat sich Hiob Gott nicht vorgestellt, dessen Leben dem Teufel ausgeliefert ist, diesem Bösewicht. Herr, ich suche einen Schiedsmann, der Zweifel hat den Hiob gefressen. Ja, ich kann Gott nicht vorstellen, wenn das wirklich mein Gott ist. Nein, so einen Gott will ich nicht. Gib mir einen Schiedsmann. Sein Glaube an Gott ist fast ins Wanken gekommen. Herr, was soll ich machen? Dass sogar seine eigene Frau kommt und sagt, Mendel, sag doch deinem Gott ab, es hat alles keinen Wert. Er weiß nicht mehr, was er glauben soll. So weit kann ein Frommer gar kein Mensch kommen, versteht, dass er das Unrecht alles erduldet, erträgt. Und dann, als dieser Schiedsmann in seinem Leben tritt, als Gott sein Gebet erhört, dann sagt er plötzlich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Und er wird als Letzter sich aus dem Staub, aus dem Dreck, aus dem Verderben sich erheben. Er weiß, plötzlich der Schiedsmann ist da. Gott macht den Unterschied. Und Gott macht durch Jesus Christus den Unterschied, dass du nicht mehr erschüttert bist. Und ich möchte eigentlich nicht in der Haut des Hiobs sprechen. Aber Gott sei Dank, ich habe den Schiedsmann Jesus Christus. Er ist da in meinem Leben jetzt. Das war so ein Vorschatten auf Jesus im Alten Testament. Dieser Hiob erlitt so viel ungerechterweise, dass sein Glaube ins Wanken geriet. Er war erschüttert. Ich bin doch schuldlos, lieber Gott. Ich habe doch nichts verbrochen. Was habe ich dir Übles getan? Und so viele Menschen sind schuldlos. Was hast du getan? Verstehst du? Du willst dein Geld verdienen. Du willst deine Familie großziehen. Du willst glücklich sein. Du willst leben. Verstehst du? Und da wirst du geplagt und gequält von allen Seiten. Gottes Schlag trifft die Frommen wie die Gottlosen ohne Unterschied. Es ist, ja, aber in meiner Bibel heißt es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Herr, du bist mein Schiedsmann, du bist mein, ja, mein Helfer, du verstehst mich, sonst verzweifle ich, sonst bist nicht und bist du mir ein Rätsel, lieber Gott. Und Hiob wird bitter, schreiende Ungerechtigkeit erlebte, diese Ungerechtigkeit triumphiert in seinem Leben, da ist alles kaputt, da ist alles erledigt. Ich brauche einen Schiedsmann, Bruder und Schwester, du und dich, wir alle brauchen einen Schiedsmann. Und man kann die Bitte Hiobs ohne Bewegung hören, das ist doch ein Schiedsmann, das ist doch nur ein Schiedsmann, gebe einen Mediator, einen Schlichter, einen Ombud, der dazwischen tritt, so als Prellbock, der dazwischen tritt. Hiobs Sehnsucht zeigt sich, dass, und da erfüllt sich das Geheimnis Christi, hier wird Gott Christ. Und das ist nicht mehr fern, nur ein paar Jahre, Jahrhunderte und Jesus kommt und versöhnt uns, er ist unser Mediator, unser Schlichter, unser Ombud. Was, wie gut, dass Hiob hier diesen Hinweis bekommen hat, Gott ist ein gerechter Gott, ein barmherziger Gott, er wird mich trösten, ich brauche diesen Schiedsmann, der zwischen mir und meinen Problemen steht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und ich gebe euch meinen Frieden. In dieser friedlosen Welt gibt es einen friedvollen Platz. Jesus und seine Jünger saßen im Boot, nur ein anderes Bild wieder ganz schnell. Sie saßen im Boot, verstehst du, Markus 4, kannst nachlesen. Wir fahren jetzt mal rüber. Und er schläft in diesem Boot und dann kommt dieser große, gewaltige Sturm. Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Und ohne großes Tamtam steht Jesus auf und sagt, Wind, sei still, beruhige dich. Ja, das ist Jesus. Wenn du Jesus im Boot hast, hast du Gott im Boot, hast du den Heiligen Geist im Boot, hast du die Macht Gottes, die Kraft Gottes im Boot, Wind sei still. Und dann fragt der Herr Jesus nachher seine Jünger, ja, wo ist denn euer Glaube? Warum habt ihr Angst? Warum habt ihr Angst? Verstehst? Wo ist denn euer Glaube? Warum vertraut ihr nicht? Du hast ja mich. Verstehst du? Und genau das ist für mich so wichtig. Gerade nicht in Panik. Du hast Gott, du hast Jesus aufgenommen in deinem Leben, in deinem Herzen und Gott ist da. Vater, Sohn und Heiliger Geist wohnen in dir, du musst dich nicht fürchten. Du musst nur sagen, Herr, siehst du nicht, ich verderbe, ich schöpfe das Wasser und das Boot geht bald unter. Du musst nur so Stoßgebet zum Himmel schicken, du musst keine großen Gebete sprechen. Stoßgebete reichen vollkommen aus. Und Jesus stellt diese Frage, wo ist das? Warum habt ihr so viel Angst? Kind Gottes, hab keine Angst, der Vater ist da, durch Jesus Christus ist Gott bei dir. Und wo ist dein Glaube? Dein Glaube ist in Jesus. Halleluja. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wird sich nicht einmal ein Haar bei dir krümmen. Ja. Diese Jünger haben so viel mit Jesus erlebt, so viel mit Jesus gesehen und so weiter. Wo ist denn euer Glaube? Mein Glaube beruht in Jesus Christus, in den Evangelien. Und als sie, ja, es ist leicht für andere zu glauben. Nur nebenbei noch was ich noch einflechten möchte. Weißt du, für andere kannst du gut glauben, aber sobald es dir an den Kragen geht. Herr, siehst du es nicht, wie verderben? Ja, wir haben keinen Ausweg mehr. Und sie beschuldigen den Meister. Meister, siehst du nicht, wie es uns dreckig geht. Und dann sagt Jesus, wo ist denn euer Glaube? Dein Glaube ist in Jesus Christus. Und nur in Jesus Christus. Und nur noch in Jesus Christus. Ja, vielleicht befindest du dich jetzt mittendrin im Sturm. Und viele von diesen Leuten, die meine Predigt hören, sind in Stürmen, in Lebensgefahren und so weiter. Mittendrin im Meer, mittendrin in der Dunkelheit, mitten im Meer, da schlagen die Wellen über einen zusammen. Wo ist Gott? Wo ist Gott in meiner Familie? Da ist mein Mann krank, meine Frau krank, meine Kinder sind krank, verstehst du? Da habe ich Probleme. Wo ist Gott? Und ich sage dir eines. Als Pastor, wenn du wiedergeboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist, du hast einen lebendigen Gott und dieser Gott ist in dir, in Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit, die Hoffnung auf Gnade, ja. Gott ist bereit, mit dir zu gehen, durch dick und dünn. Er hört jetzt, weißt du, er passt ganz genau auf dich auf. Wo ist euer Glaube? Mein Glaube ist in Jesus Christus. Er hat Verwandte, sind Jehovas Zeugen, sogar Spezialisten, seine Kinder sind da in Brooklyn im Hauptquartier bei den Jehovas Zeugen, der kommt zu mir und will mich in Stuttgart damals bekehren, auch zu den Jehovas Zeugen, und dergleichen erzählt. Unterwegs hat er meine Telefonkurspredigt abgehört und dann sagt er, Jesus, 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 du bist ein Jesuaner, verstehst du? Hat mir vorgeworfen, ich würde nur Jesus reden. Habe gesagt, ja, ich glaube nicht an Jehova, ich glaube auch nicht an die ganzen Götter des Alten Testamentes, ich glaube an den lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus uns offenbart hat. Und durch ihn sehe ich den Vater. Ein Jesuaner bin ich, wusste ich gar nicht, dass ich sowas sein kann. Einer, der nur Jesus, 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 Jesus proklamiert, verstehst du? Ich habe ja von Jesus, ich bin von Jesus erfüllt. Ja, in Jesaja Kapitel 54, Vers 17, was sagt Gott zu uns? Und ich möchte nur ein kleines Stückchen aus dem Bibelvers lesen. Gott sagt in seinem Wort, dass jede Waffe, die der Feind bildet, gegen uns nichts ausrichten wird, die wird nicht funktionieren. Gott sagt weiter in Markus Kapitel 9, Vers 23, ich will dir nur Mut machen, glaub an Jesus Christus, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und da heißt es, wenn du glaubst, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. An was glaubt er? Verstehst du, an ein bisschen Wurst und Schnitzel? Oder an was glaubt er? Nein, an Jesus, wer an ihn glaubt, ist nichts unmöglich. Meister, sie ist nicht wie Verderben. Oder hier im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, und da sagt Gott selber, egal was der Angriff ist und so weiter, egal was für ein Fluch über einen ist, du musst dich nicht fürchten. Auch mitten in dem Sturm, heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir und hat gesagt, wir werden alle überleben, nur das Schiff geht pleite. Verstehst du, wir müssen nicht am Schiff hängen, wir müssen nicht an der Gemeinde hängen, wir müssen nicht an der Kirche hängen, wir müssen nicht an die Äußerlichkeiten hängen, wir müssen das nicht. Der Engel des Herrn steht da, Jesus Christus, der Engel des Herrn. Und immer in der Bibel, auch im Alten Testament, wenn Engel des Herrn begegnet, dann ist es immer Jesus. Das kannst du buchstäblich nehmen. Jesus ist auch im Alten Testament da, verstehst du? Jesus ist schon von Anfang an da gewesen. Der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir. Wenn diese Dinge wahr sind, dann solltest du vor Gott keine Angst haben. Warum? Warum erschrickst du? Jesus ist doch kein Gespenst. Als Jesus bei denen auf dem Wasser, bei den Jüngern mal auf dem Wasser im Sturm entgegenkommt, da denken sie, das ist ein Gespenst. Nein, der Herr ist kein Gespenst, er ist kein Geist, er ist eine Person. Herr, wenn du es bist, dann sagt unser lieber Petrus hier, dann heiße mich zu dir zu kommen, verstehst du? Und dieser Petrus wandert mit Jesus auf dem Wasser und als er dann wegschaut von Jesus, fängt er an zu sinken. Und genau so ist es in unserem Leben. Wenn du von Jesus wegschaust, fängst du an zu sinken. Da kommen dir die Probleme, wachsen dir über den Kopf, wirst damit nicht mehr fertig. Wir haben Angst, ja. Und ich sag dir auch warum, weil wir nicht sicher sind. Und immer wenn du nicht sicher bist, dann bist du ein Feigling, ein Weichling, dann hast du Angst. Wenn du nicht überzeugt bist von einer Sache, ist es so, ist es nicht so und so weiter. Ja, wenn du irgendwo in irgendeiner Sache unsicher bist und wenn du in der Sache Gottes unsicher bist, dann hast du Angst vor dem lebendigen Gott. Wer seinen Gott kennt, wer den richtigen, wahren, lebendigen Gott kennt, der fürchtet sich nicht. Mein Papa ist da. Aber, lieber Vater, viele ja kennen nur den religiösen Gott. Bitte erschrick nicht, was ich sage. Ich möchte dir helfen. Was mir geholfen hat, wird dir auch bestimmt helfen. Also ich habe nicht einen religiösen Gott kennengelernt, sondern den lebendigen Gott. Und ich möchte keinen religiösen Gott haben, sondern ich möchte den Gott haben, den Jesus Christus mir präsentiert hat, von dem er gelehrt hat, den er gepredigt hat. Ich bin ein Jesuaner, Halleluja. Oh, ich bin begeistert, Jesuaner zu sein, hat er mir gesagt. Ja, und viele haben Gott nur als eine fromme Attrappe, so einen Abklatsch von Gott, verstehst du? Der Pfarrer hat es gesagt, unsere Kirche lehrt es so, ja, oder was auch immer ist. Das sind alles, ihr Lieben, hier, was du liest, wenn du nicht richtig liest, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wirst du die Sache nicht verstehen. Dann heißt es, von was spricht er, von sich selber oder von jemand anders, wie dieser Kämmerer aus dem fernen Osten. Ja, dann siehst du eine Fälschung von Gott. Gott ist ein strenger Gott. Er ist ein verzehrend Feuer. Leute, traut euch ja nicht, vor Gottes Angesicht zu gehen. Und du siehst ja im Tempel damals, im Alten Testament, wenn der hohe Priester reinging und alle heilig sind, hat er hinten einen Strich gehabt. Falls was passiert, dass man ihn wieder rauszieht, verstehst du? Dann niemand durfte nicht in den Tempel mehr, in das Allerheiligste, verstehst du? Musste warten bis zum nächsten Jahr. Solch eine Angst, so einen Schiss hatten sie vor Gott in aller Liebe. Und ich darf zu Gott kommen und ich darf aber lieber Vater sagen. Und einer, der über Gott Bescheid weiß, der hat keine Angst. Der braucht hinten keinen Strick, den man nachher rausholt. Der weiß, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Der kann sicher auftreten. Der kann wie David beim Goliath treten. Du kommst zu mir mit das und dem und dies. Und ich komme zu dir im Namen des allmächtigen Gottes. Ja. Der fürchtet sich nicht vor keinem Riesen und vor keinem Monster. Der fürchtet sich vor gar nichts. Der weiß, Gott regiert. Gott hat alles unter Kontrolle. Er ist mein liebender Gott. Gott ist Christ geworden. Hör mal. Begreif es, erfass es. Gott ist kein Gott der Deutschen, der Engländer, der Franzosen, der Katholiken, der Protestanten, der Moslems. Dieser vernichtende Gott, der die Waffen segnet. Die Franzosen haben auf dem Gürtel gehabt, Gott mit uns, und die Deutschen haben diesen Gürtel gehabt, Gott mit uns. Verstehst du, mit wem ist jetzt Gott gewesen? Ja. Den Gott hat die ganzen Völker ausgerottet, ganze Kulturen vernichtet. Ja, so viele Menschen hat dieser Gott der Kirche, der Religion, der Engländer, der Protestanten, der Katholiken, der Moslems, so viele Menschen auf dem Gewissen. Ich denke nur, Mohammed, der kämpfte für Gott und dachte, er macht was Gutes und alle sollen Moslems werden. Allah, und dabei war Allah nur ein Wüstendämon. Ein anderer Name für diesen Wüstendämon. Jetzt Allah. Vor diesem Gott musst du Angst haben. Ja, mit dem Gott der Institutionen, der die ganzen Hexenprozesse gemacht haben, die Inquisition gemacht haben, die die Leute auf den Scheiterhaufen gebracht haben. Vor dem Gott musst du Angst haben. Verstehst du? Wir sind die echte Kirche oder die echte Gemeinde. Ich möchte mit diesem Gott der Inquisition, der Hexenprozesse nichts zu tun haben. Ich möchte dem Gott, dem Vater des Herrn Jesus Christus begegnen und aber lieber Vater sagen und mein Leben in seine Hände legen. Meinen Geist ihm befehlen. Ja. Und dass ich von dem allem mich verabschiede. Die Menschen haben Angst, weil sie ein falsches Gottesbild haben. Und ich möchte den Mut haben, machen. Fang an, das Neue Testament zu lesen. Manche Leute fangen das Alte Testament zu lesen. Und dann kommen sie auf das vierte Buch Mose, da sind nur noch Zahlen, verstehst du? Und so weiter. Fang an, das Neue Testament zu lesen. Am besten, also, wenn ich ein Buch anfange, dann lese am Schluss, gucke, wie war das Happy End, wie ist die Sache ausgegangen. Und wenn ich weiß, die Sache ist gut ausgegangen, dann lese ich auch dann in der Mitte mal ein bisschen und schmökere da und dort ein bisschen. Ja, ich möchte dem Gott der Liebe begegnen, dem Gott des Friedens, ja, der mit friedlichen Absichten zu mir kommt. Ich möchte einem Gott begegnen, der mir nicht weh tut, der mich nicht krank macht und der mich nicht steinigt, wenn ich krank bin. Du glaubst zu wenig. Ja, selbst diese Wohlstandsevangelisten, hier in Berlin habe ich eine Frau kennengelernt, als ich ganz jung und ganz frisch in Berlin war und die war im Rollstuhl behindert und die darf nicht mehr in ihre Gemeinde gehen, zu einer charismatischen Gemeinde. Du glaubst zu wenig, wenn du richtig glauben würdest, du würdest gesund werden. Weißt du, die Frau hat gefastet, hat gebetet, ich habe die Frau ein oder zwei Jahre begleitet, später. Die hat gebetet und gefastet. Wenn irgendjemand glaubt, das ist ein kranker Mensch, der glaubt sogar an jedem Strohhalm. Hält sich fest. Egal was, verstehst du. Die hat geglaubt. Ach, du glaubst zu wenig. Du darfst nicht zu uns kommen. Wir möchten dir im Fernsehen unser Gottesdienste zeigen. Und da möchten wir keine Behinderte im Gottesdienst haben. Verstehst du? Da sind genau alttestamentliche Leute. Die wollen nur perfekte Leute, gesunde Leute haben. Niemand mit schiefer Nase oder was weiß ich, abstehende Ohren. Ich möchte dem Gott dienen, der mich respektiert, wie ich bin. Ja, der mich annimmt, so wie der Vater den verlorenen Sohn. Dem Gott möchte ich dienen. Und ich diene hier an diesem Platz dem lebendigen Gott, der mir keine Vorwürfe macht, der mich nicht anklagt. Ich kann doch nicht dafür, dass ich Männlein, Weiblein geworden bin, dass ich das und das geworden bin, dass ich dort und dort geboren bin. Ich kann doch nichts dafür. Kannst du was dafür? Wir können nichts dafür. Ja, dass ich in dieser Welt gekommen bin. Ich kann nichts dafür. Ich nehme mich an. Und deshalb, der Herr Jesus hat uns angenommen, wie wir sind. Und das ist Gott, mein Gott. Ich möchte meinem Gott freiwillig dienen, in Liebe, mit Freuden, mit Begeisterung. Ja, ich bin ein Jesuaner. Oh, Glorie, Halleluja. Ein Jesuaner. Ich diene meinem Gott, dem wahren Gott. Ich habe diesen Gott in Jesus entdeckt. Ich habe viele Religionen ausprobiert. Ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, mit dem Islam beschäftigt. Ich habe mit allen möglichen anderen Religionen und Gruppen mich beschäftigt. Ich wollte wissen, wo ist der wahre Gott? Bis mir jemand sagte, du brauchst Jesus. Und wenn du Jesus hast, hast du den wahren Gott gefunden. Und mit ihm geht's weiter. Ohne Jesus sieht man Gott als einen Dämon, als einen Teufel, als einen blutrünstigen Monster, der die Kreuzzüge veranstaltet hat und Leute niedergemetzelt hat, die nicht ihres Glaubens waren damals. Und deshalb ist das ganze Christentum bei den Juden im Verruf, weil durch die ganzen Kreuzzüge, die haben Juden und Moslems niedergemetzelt damals, 2-3 Jahrhunderte hindurch. Und die haben gedacht, wenn sie danach ins gelobte Land ziehen, da sind sie die wahren Jünger Jesu. Wenn du Jesus begegnest, dann hast du den wahren Gott gefunden. Und ohne Jesus Gott zu begegnen, es ist schrecklich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber durch Jesus, wenn er mich da in die Hände Gottes legt, dann kann ich sagen, Halleluja. Daddy, aber lieber Vater, ich bin in Jerusalem in der Grabeskirche, wo Jesus gekreuzigt worden ist, verstehst du, und wo angeblich Golgatha war, aber das ist alles nur Humbug, ist nicht wahr. Aber lass mal in aller Liebe, und da ist so ein altes Weible, wahrscheinlich aus dem Osten, was sie irgendwo kam, und guckt, das ist mein Heiland ist hier gestorben an dieser Stelle, hier lag mein Heiland, und dann, der ein bisschen so lang da an dem Boden gelegen, und dann, da, wo das Kreuz mal gestanden sein sollte und so weiter, und da kommt der Priester des Hauses, gibt der armen Frau so einen Klaps auf den Hintern, die fliegt bis an die Wand. Ich habe gedacht, pfui Teufel. Verstehst? Die Frau hat sich nur gefreut, sie hat den Stein geküsst, dass hier Jesus unten ist. Und da kommt so ein Diener der Kirche und gibt der Frau so eins auf den Hintern, dass sie bis an die Wand fliegt. Ich bin gleich raus. So einen hässlichen Gott will ich nicht dienen. An so einen hässlichen Gott glaube ich auch nicht. Und wir wundern uns manchmal, warum kommen viele Menschen nicht zu glauben an Gott? Weil sie sowas erlebt haben. Ja. Ich will einem Gott dienen, ja, der mich annimmt, so wo ich bin, und nicht so wie dieser Priester dort, diese Frau, es war ein orthodoxer Priester, und wie diese Frau als der letzte Dreck behandelt wurde. Gott behandelt mich nicht als der letzte Dreck. Ich bin wertvoll in seinen Augen, durch Jesus Christus. Ich bin aufgestanden, rausgegangen und habe gesagt, nein, danke, dieser Gott widert mich an. Deshalb verstehst du, warum ich so predige. Warum ich sage, ich kenne meinen Heiland als einen liebevollen Heiland, als einen lieben Heiland. Gott sei Dank, dass ich einen anderen Gott inzwischen kennenlernen durfte und kein Kirchengott, Religionsgott, Synagogengott oder Moscheengott. Ja, mein Jesus lässt mich nicht zugrunde gehen. Er steht auf, Wind, sei still, beruhige dich, beruhige dich. Ich habe einen Gott gefunden, dem ich nicht mehr egal bin, der ja mich meinem Schicksal nicht überlässt, mir so einen Klaps auf den Hintern gibt, dass ich nach vorne fliege, wie dieses Weiblein dort in der Grabeskirche. Ich habe Jesus entdeckt und das ist mein Gott. Der steht auf und er weiß sofort, ohne dass er was sagt, dass er mir was erklärt, er weiß, was getan werden sollte, der meine Stürme stillt, der sagt, Wind, sei still, hab keine Angst. Wo ist dein Glaube? An diesen Jesus solltest du glauben. Das sind die Fundamente des Glaubens. Ich glaube an Jesus Christus, den lebendigen Sohn Gottes. Ich glaube an ihn, der sich meiner erbarmt, sich meiner annimmt. Und für diesen Jesus arbeite ich, für diesen Jesus kämpfe ich, für diesen Jesus bin ich auch bereit zu sterben, wenn es sein müsste. Nicht jeder muss sterben. Aber ich arbeite nicht für den Gott der Kirchen, den Gott, wo dem Staat dient, ja, der die Waffen segnet, die ganze Völker ausrotten und vertreiben lässt, der die Menschen mordet, ja, mit solchen Argumenten, egal was für Argumente sie haben, diesem Gott diene ich nicht. Der Patriarch Kyrill da in Moskau jetzt, der segnet den Putin, greif Ukraine an. Er unterstützt noch der Priester, dieser oberste Priester der orthodoxen Kirche unterstützt, dieser Kyrill unterstützt diesen Putin und deshalb durfte ja gar nicht verreisen. Er segnet die Waffen. Wo Gott die Waffen segnet, ist nicht Christus zu Hause. Der wird die Mächtigen vom Thron stürzen. Auch unser lieber Papst in Rom, der Franziskus, er lässt jetzt eine Silbermünze drucken und so weiter. Und Corona und verherrlicht die Pharmaindustrie, dass sie für Corona so viel getan haben. Letztendlich war Corona ein Verbrechen an die Menschheit, von wem auch immer und wo auch immer. Ja. Aber da wird Begeisterung gemacht, Corona-Münze, 20-Euro-Münze, druckt er da, das kann Vatikan machen. Ja, für mich ist Corona ein Verbrechen gewesen. Wie viele Kinder haben gelitten, wie viele Geschäfte sind pleite gegangen, was für ein Chaos ist da gegangen. Ja, das Corona war vom Teufel und nicht von Gott. In aller Liebe könnt ihr denken von mir, was ihr wollt. Ich will mit den Sachen nichts zu tun haben. Ich bin für Jesus ein Jesuaner. Ja, durch Jesus habe ich den Vater Gott entdeckt. Und wenn ich bete, bete ich das Vater unser, weil Jesus mich gelehrt hat, zu meinem Gott, unser Vater, mein Vater zu sagen. Er ist nicht mehr dieser böse, grantige, grimmige Gott. Ja, ich heilige seinen Namen jetzt durch Jesus Christus. Durch Jesus habe ich keine Angst vor dem Leben, auch keine Angst vor dem Tod. Und ich weiß, wer und was mich erwartet, wer und was mich abholt und was auf mich zukommt. Ich bin in sicherer Hand. Leben wir oder sterben wir? Wir sind des Herrn. Ja, das ist, was ich jetzt durch Jesus habe. Ich habe ein Zuhause. Ich werde, wenn ich in den Himmel gehe, weißt du, ich werde nicht von Gott empfangen. Bitte pass auf, darf ich dir sagen, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Ja, der wird sagen, Kind, komm heim, komm heim, komm heim. Ja, Gott ist für mich kein Gespenst, kein Monster, kein Teufel, kein Mörder, kein Staatsdiener. Er ist mein Schöpfer, der mich gewollt hat von Anfang an. Ich darf zu meinem Gott gehen und Jesus wird mich nehmen und sagen, Papa, das ist der, den ich erkauft habe in dieser Welt, den ich erlöst habe, den ich bei seinem Namen gerufen habe. Heute ist er mein Schiedsmann. Ich kann vor Gott mit Frohlocken kommen. Weißt du, was Frohlocken ist? Hurra! Halleluja! Preis dem Herrn! Halleluja! Kann ich johlen und jauchzen und jodeln. Und wenn ich dann nach Hause gehe, weißt du, in der Bibel heißt es einmal, wenn die Erlösten einmal heimgehen, sie werden wie Träumende sein, sie werden jubeln und jauchzen. Du weißt, mein Erlöser lebt so wie dieser Hiob hier. Er steht auf meiner Seite. Er ist mein Mittler, mein Schiedsmann. Er macht mich unschuldig. So. Er macht Gott gerecht und heilig und er macht mich unschuldig. Wenn ich vor Gott trete, trete ich vor Gott als ein Heiliger, als wenn ich noch nie gesündigt hätte, noch nie eine Sünde gerochen habe. Ja, ich trete vor Gott, muss keine Angst haben, keine Bedenken mehr haben, muss keine Befürchtung haben, brauche auch keine Herztropfen, keine Beklemmung. Ich kann zu Gott kommen und sagen, aber lieber Vater, schön, dass ich dich habe, schön, dass du mir begegnet bist. Jesus, du hast mir alle Angst von dem Gott des Alten Testamentes genommen und mich ja von diesem schrecklichen Monster erlöst. Danke dir, Herr Jesus. Ich bin nicht nur vom Satan erlöst, sondern von falschen Götzen und Gottheiten und so weiter. Ich habe nur einen lebendigen Gott, der kein Opfer von mir fordert. Du bist das Opfer geworden, Herr Jesus Christus. Du bist der Heiland geworden. Und ich sage, durch Jesus Christus, aber lieber Vater. Und der Heilige Geist unterstützt mich noch dabei und sagt, ja, auch, aber lieber Vater, Halleluja, ich darf mit dir reden von Angesicht zu Angesicht, so wie ich jetzt hier spreche, so darf ich mit meinem Vater im Himmel sprechen. Ja, ich darf mit ihm reden und wie zu einem alten Freund, der mir nichts Böses tut. Im Gegenteil, alle Dinge dienen mir zum Besten, selbst die bösen Dinge dienen mir durch die Gnade Gottes zum Allerbesten. Ich danke dir, Jesus, dass ich in dir so einen guten, wunderbaren Heiland habe, so einen wunderbaren Retter habe. Danke, Jesus. Amen.